Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Rainer Huttenlohr. Als Chefredakteur der Online-Plattform midrange.de begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem heutigen Podcast, in dem wir das weite Feld der IT-Security ansprechen. Das Unternehmen Barracuda hat einen aktuellen Report zum Thema State of Industrial Security in 2022 publiziert. Die Ergebnisse aus diesem Bericht möchten wir gerne thematisieren. Dazu hat unser Team Herrn Stefan Schachinger eingeladen. Er ist Product Manager Network Security bei Barracuda und damit auch ein ausgewiesener Experte für den Bereich IT Security. Hallo Herr Schachinger, schön, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Guten Tag, Herr Huttenlohr, vielen Dank auch für die Einladung und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Schachinger, steigen wir doch gleich ins Thema ein. Was sind laut der angesprochenen Studie denn die größten Bedrohungen, denen sich die Industrie gegenwärtig konfrontiert sieht?
Ja, wir haben am Jahresanfang eine Studie durchgeführt unter 800 Unternehmen und dabei einige Bedrohungen auch abgefragt. Wobei ich dazu sagen muss, dass es sich um vielfältige Szenarien handelt und die Unterschiede auch nicht besonders groß sind. Angeführt wurde die Statistik hier von Angriffen auf Webinterfaces und APIs. Externe Hardware und USB-Sticks wurden als zweithäufigstes Problem genannt, was mich ehrlich gesagt im Jahr 2022 etwas verwundert hat. Aber auch viele klassische Probleme wie etwa Angriffe durch die Supply Chain, gegen die man sich ja ganz schwer schützen kann, aber auch kompromittierte Fernwartungszugriffe, Ransomware und andere wurden hier genannt. Insgesamt ist aber zu sagen, dass oft das eine auch zum anderen führt und man diese Szenarien auch nicht so isoliert betrachten kann.
Wie kann man denn diese Ergebnisse für den deutschsprachigen Bereich, also für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz herunterbrechen, speziell wenn man den Hintergrund sich vor Augen führt, den wir momentan allgegenwärtig in den Medien haben, mit virtuellen Angriffen auf Versorgungsinfrastruktur, sei es Energie oder auch Bahn?
Also wir haben die Studie in 14 verschiedenen Ländern durchgeführt, darunter 12 europäische Länder, die USA und Australien. Und ich muss ehrlich sagen, anhand der Regionen haben wir hier keine Unterschiede festgestellt. Also die Angriffe auf Infrastruktur und Versorgungsunternehmen scheinen quer durch die Bank vorhanden zu sein. Was aber schon der Fall ist, ist, dass wir jetzt vor allem durch Nord Stream und die Bahn erfahren haben, wie verwundbar unsere Infrastruktur eigentlich ist. Es gibt natürlich auch die klassischen militärischen Angriffe, Sabotagen etc. auch noch. Aber wir haben ja heuer am Jahresbeginn oder auch die ganze Zeit über schon Cyberattacken auch auf kritische Infrastruktur gesehen. Bemerkenswert ist hier natürlich auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, dass der Cyberwar, der sich ja seit Monaten abspielt, natürlich nicht geografisch beschränkt ist, sondern weltweit stattfindet. Also wir haben erlebt natürlich, dass die Russen und die Amerikaner sich da gegenseitig schaden, aber auch in Europa immer wieder kritische Infrastruktur mit Cyberattacken angegriffen wird. Und kritische Infrastruktur selbst ist ja auch vielfältig, wie wir vor allem in den letzten Jahren durch die unterschiedlichsten Krisen erfahren haben. Besonders ist natürlich auch, dass sehr oft eine kleine Ursache eine relativ große Wirkung haben kann. Also beispielsweise durchgeschnittene Kabel sorgen dann dafür, dass die ganze Bahn einen Tag lang steht. Und es hat ja schon auch einen Grund, warum etwa die US-Geheimdienste oder auch die NATO vor Cyberattacken auf Infrastruktur aktiv warnen.
Welche Angriffsvektoren bergen denn derzeit die meisten Gefahren und können Sie vielleicht auch einige Praxisbeispiele dazu ausführen?
Ja, im Trend auch des heurigen Jahres muss ich sagen, dass die Denial-of-Service-Attacken wieder zunehmen. Also lange Zeit über die letzten Jahre war ja Ransomware unser größtes Problem und da ging es ganz klar um diese Monetarisierung. Also Ransomware ist ein relativ einfaches Mittel für Kriminelle, um viel Geld zu verdienen, aber das scheint jetzt nicht mehr der primäre Aspekt zu sein, sondern es geht eher um das pure Stören der Aktivitäten oder Stören des Betriebes, was natürlich auch wieder mit der geopolitischen Lage zusammenhängen mag. Die größten Probleme jetzt konkret sehe ich bei Infrastruktur- und Industrieanwendungen, vor allem im Bereich unsicherer Fernwartungszugriffe. Und da hat es natürlich in den letzten Jahren auch viele Beispiele gegeben, bei denen ja VPN-Zugänge, Screensharing-Solutions etc. gehackt wurden, die oft auch unsicher gestaltet sind. Also man verwendet nur Benutzername und Passwort. Jemand errät das oder kann durch eine Brute-Force-Attacke oder sonst irgendwie sich Zugriff verschaffen. Und dann innerhalb kürzester Zeit sehr großen Schaden anrichten. Also die prominentesten Beispiele sind sicherlich die Colonial Pipeline und JBS, die mittlerweile auch sicher alle kennen. Und die haben eben gezeigt, wie abhängig unsere Unternehmen und Infrastruktur auch oft von einzelnen Systemen sind. Also konkret war ja bei Colonial Pipeline etwa ein Abrechnungssystem betroffen, das nicht mehr funktioniert hatte und deswegen konnte man keinen Benzin mehr verkaufen, beziehungsweise hat sich entschieden, den Benzin nicht herzuschenken. Auch bei JBS dürfte es ein Dokumentationssystem gewesen sein. Also wirklich kleine Ursache, große Wirkung. Aktuelles Beispiel, das wir letzte Woche gesehen haben, war etwa, dass Webseiten von US-Flughäfen attackiert und heruntergefahren wurden, was jetzt durchaus auch als Angriff auf kritische Infrastruktur zu werten ist. Nicht zuletzt die Conti-Leaks haben ja gezeigt, wie solche kriminellen Organisationen tatsächlich funktionieren. Und die haben wohl in den letzten Jahren ungefähr 2,5 Milliarden Euro an Ransomware verdient oder 2,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und das ist schon eine stattliche Unternehmensgröße, muss man sagen.
Jetzt stehen ja viele Unternehmen vor der Herausforderung, dass sie Digitalisierungsprojekte umsetzen sollen und greifen dabei sehr häufig auf den Einsatz der Public Cloud zurück. Welche Chancen und Risiken ergeben sich denn, wenn Unternehmen diese Art der Bereitstellung von IT-Ressourcen wählen?
Also Public Cloud bietet grundsätzlich für Unternehmen ja viele Vorteile, wenn es etwa um die Analyse von Produktionsdaten oder andere Anwendungsfälle in der Industrie geht. Also im Public Cloud hat man größere Effizienz und mehr Skalierbarkeit und auch konsumbasierte Kostenmodelle können hier zum Vorteil werden. Und insgesamt muss ich aber sagen, dass die Studie klar belegt hat, dass Public Cloud per se kein Sicherheitsrisiko ist. Also unter unseren Teilnehmern war das eher so strukturiert, dass wir Unternehmen hatten, die generell technologieaffiner waren und auch mehr neue Technologien einsetzen, dafür aber auch ein höheres Security-Bewusstsein haben und mehr in Security investieren, während andere generell das Thema Technologie eher ja mehr ignorieren zu scheinen und dann aber auch hinterherhinken und auch bei der Security hinterherhinken. Also wenn man es richtig macht oder alles bedenkt, dann ist Public Cloud mit Sicherheit kein Sicherheitsproblem.
Jetzt ist es so, wenn ein Unternehmen digitalisieren will und Public Cloud Strukturen einsetzen will, dann werfen die ja nicht die komplette bestehende Infrastruktur raus. Deswegen die Frage, welche technischen und organisatorischen Hürden sehen Sie, wenn ein Unternehmen versucht, hybride IT-Infrastrukturen aufzubauen?
Ja, ganz genau. Also durch den Einsatz neuer Technologien ändern sich natürlich unsere Netzwerke. Also früher hatte man alles im Rechenzentrum, hat dann in Form einer Firewall und vieler anderer Lösungen eine große Mauer drumherum gebaut und versucht, das zu schützen. Und jetzt verändert sich aber unsere Angriffsfläche dadurch, dass wir eben immer noch Komponenten im Rechenzentrum haben. Wir haben aber auch Komponenten, Services etwa, die aus Public Cloud heraus betrieben werden. Wir haben in industriellen Anwendungen Fernwartungszugriffe etwa für Techniker. Und dazu kommt noch das Work from Home oder Work from Anywhere, was jetzt bedingt, dass die Benutzer auch teilweise woanders sitzen. Und das führt dann schon zu einer geänderten Architektur, ja, die letzten Endes auch als solche betrachtet und geschützt werden muss. Ich sehe das größte Problem der letzten Jahre eigentlich darin, dass unsere traditionellen Infrastrukturen eben mit der hohen Mauer drumherum so nicht mehr funktionieren, sondern wir versuchen müssen, die Security tatsächlich an den Endpunkten zu implementieren und nicht irgendwo dazwischen.
Jetzt haben wir recht viel von der IT generell gesprochen. Vielleicht noch ein Blick auf die Gefahrenpotenziale, die es speziell in der Industrie gibt. Da wird ja doch im Bereich der Operation Technology einiges anders abgehandelt, als das bei den normalen Büro-IT-Umgebungen der Fall ist. Und vielleicht auch nur die Nachfrage, wie sieht denn ein typischer Ablauf eines Angriffs in diesem IT-Bereich dann aus?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Angriffstechniken per se jetzt vielfach die gleichen sind, wie sie in traditionellen IT-Umgebungen zum Einsatz kommen. Und daher finde ich auch diese Unterscheidung nicht immer sinnvoll, wenngleich es in industriellen Anwendungen natürlich spezielle Charakteristika noch gibt, die dazukommen. Also wir haben natürlich Schwachstellen etwa in Steuerungen, die ausgenutzt werden können, das ist klar, aber umgekehrt auch traditionelle Social Engineering-Attacken, etwa Phishing-Attacken etc. greifen in einer IT-Umgebung genauso gut wie in einer OT-Umgebung. Das macht jetzt hier keinen Unterschied. was die Sache aber in industriellen Anwendungen etwas schwieriger gestaltet, ja, es sind halt die Anforderungen auch an Verfügbarkeit und die Komplexität solcher Netze. Also wenn Sie sich vorstellen, der Klassiker, ein IT-Administrator sendet irgendwie eine E-Mail aus, dass er Freitagnachmittag Wartungsarbeiten macht an Systemen und es kann zu Ausfällen kommen, ist in der IT-Welt völlig normal. In OT oder in Industrieanwendungen wäre das völlig undenkbar. Also dort steht eben die Verfügbarkeit an erster Stelle, natürlich an zweiter Stelle oder damit einhergehend die Sicherheit auch für Mensch und Umgebung. Also nicht nur die Security, sondern die englische Safety eigentlich. Und die Security selbst kommt erst irgendwo hinterher. Und das macht es wesentlich komplexer, hier Sicherheitsmaßnahmen auch einzuführen, weil man insgesamt sehr viel bedachter und strukturierter auch vorgehen muss und den Betrieb nicht stören darf.
Jetzt haben wir recht viel über Probleme und Gefährdungspotenziale gesprochen. Vielleicht auch nochmal Blick auf die Lösungsmöglichkeiten, die es da gibt. Da gibt es ja doch einiges an Technologien oder Techniken, die in diesem Kontext zum Einsatz kommen können. Welche Rolle spielt nach Ihrer Schätzung zum Beispiel das Schlagwort Zero Trust?
Ja, Zero Trust ist ein modernes Konzept, wo es eigentlich nicht darum geht, eben Zero Trust zu implementieren, also so gesehen niemandem mehr zu vertrauen, sondern ein limitiertes Vertrauen zu haben, beziehungsweise das implizierte Vertrauen, das wir immer hatten, herauszunehmen. Also Hintergrund ist der auch, dass es gelingen muss, Angriffe unterwegs noch zu blockieren. Also wir hatten vielfach das Problem, wenn ein kleiner Angriff erfolgreich ist, dass diese Angriffe dann nicht mehr stoppbar sind. Bei Zero Trust geht es jetzt darum, eben kein impliziertes Vertrauen mehr zu haben, im Sinne von nicht jeder Benutzer oder nicht jedes Gerät in meinem Netzwerk kann machen, was er will, sondern ich schaue mir das immer ganz genau an, auch kontextbasiert, wer darf wohin, ergibt das auch Sinn, was ist zulässig und was auch nicht und natürlich diese Zugriffe auch so gut es geht einzuschränken und nur das zu erlauben, was tatsächlich nötig ist.
Wir hatten ja vorher schon das Thema hybride IT-Architekturen angesprochen. Welche Techniken sind denn speziell nötig, um hier entsprechend sichere Lösungen aufzubauen?
Da sind ja verschiedene Techniken nötig. Grundsätzlich ist zu sagen, für diejenigen, die da am Beginn ihrer Reise stehen, würde ich stark empfehlen, sich da Unterstützung zu holen. Umgekehrt muss man auch sagen, wirklich, man sollte die Infrastruktur analysieren, mal schauen, was man alles hat, auch welche Geräte vielleicht mit welchen anderen Geräten oder Services tatsächlich reden. Und das kann unter Umständen eine schwierige Frage sein, die zu beantworten. Man sollte die Reise in die Cloud auch dafür nutzen, um auszusortieren und Dinge, die man nicht mehr braucht, eben nicht mitzunehmen. Und dann gilt es, in einen strukturierten Sicherheitsprozess reinzukommen. Also für diejenigen, die wirklich am Beginn stehen, würde ich empfehlen, ja, mal eine Erhebung zu machen und mit den größten Schwachstellen und größten Schwierigkeiten auch zu beginnen, um mal gravierende Lücken zu schließen. Aber dann muss es das Ziel sein, in einen strukturierten Prozess der Implementierung und Evaluierung hineinzukommen und Security als Projekt immer fortzuleben. Die Erfahrung zeigt auch, und viele Studien und Analysten bestätigen das auch, dass Projekte, die zu früh, zu groß werden, zum Scheitern verurteilt sind. Also man muss wirklich strukturiert und schrittweise vorgehen.
Jetzt haben wir auch Schlagworte wie Netzwerksegmentierung oder gar Mikronetzwerksegmentierung in diesem Kontext immer wieder gehört. Was bringt denn eine derartige Vorgehensweise?
Wenn wir jetzt an OT-Netzwerke denken, also etwa in der Infrastruktur oder in Produktion gewachsene Netze, dann sind diese vielfach flache Netzwerke, wo eben alle Teilnehmer auch mit allen anderen Teilnehmern reden können. Und Mikrosegmentierung ist der leichteste Weg, um Zero Trust in solchen Netzen zu implementieren. Also man nimmt ein großes flaches Netzwerk und unterteilt das in kleinere Segmente und schränkt die Zugriffe dazwischen ein und schaut sich auch den Traffic ganz genau an, um festzustellen, gibt es da bösartige Aktivitäten oder auch nicht. An dieser Stelle ist natürlich auch Monitoring und Alarmierung ganz wichtig. Also wir wollen ja auch mitkriegen, wenn etwas passiert. Aber insgesamt, ja, Zero Trust ist ein sehr großes Thema, muss man schon sagen. Und in einer idealen Welt würden wir natürlich jede Maschine einzeln authentifizieren und immer kontextbasiert alles anschauen. Aber wie schon gesagt, nicht zu früh zu groß, sondern schrittweise vorgehen. Und ich finde, Mikrosegmentierung ist der leichteste Weg, um damit zu beginnen.
Sie hatten auch noch das Thema Fernzugriffe als Gefährdungspotenzial ausgemacht. Wie sollen denn die geregelt sein?
Unsere Studie hat eben massive Probleme im Bereich der Fernwartungszugriffe gezeigt. Also wir hatten etwa 25% der Teilnehmer, die angegeben haben, dass sie Fernzugriffe ohne Einschränkungen auf Systeme nur mit Benutzername und Passwort erlauben. Und das finde ich schon ziemlich bedenklich. In manchen Branchen hatten wir sogar bis zu 50%, die gesagt haben, alles darf erreicht werden und es gibt keine Multifaktor-Authentifizierung. Wirklich für Fernwartungszugriffe sollte man heutzutage, wenn es irgendwie geht, Zero Trust Network Access Lösungen einsetzen, die eben nur einzelne Applikationen nach außen stellen und sich auch ja die Zugriffe ganz, ganz genau, auch kontextbasiert dann auch ansehen. Ich weiß, dass das in industriellen Anwendungen nicht immer möglich ist, weil da auch nicht alle Protokolle und Anwendungen das unterstützen. Sollte es nötig sein, klassische VPN-Verbindungen, aber natürlich mit Multifaktor-Authentifizierung und natürlich mit Inspizierung des Netzwerkverkehrs und mit Einschränkung auf Systemen. Die Realität ist leider eine ganz, ganz andere. Wir haben vielfach Windows Remote Desktop Services irgendwo im Internet stehen. Wir haben Screensharing-Lösungen, die eigentlich für Support-Anwendungen gedacht waren, die einfach die Sessions jahrelang offen bleiben, teils auch mit sehr schwacher Absicherung, also nur Benutzername und Passwort. Und da muss ich schon sagen, ist es auch nicht verwunderlich, wenn immer wieder was passiert und wir jeden Tag Vorfälle in den Nachrichten sehen.
Jetzt, wenn man IT-Verantwortliche fragt, wie es denn mit der Kompetenz ihrer Mitarbeiter ausschaut, hört man des Öfteren die Einschätzung, sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen die Frage zum Thema Security Awareness. Wie wichtig ist denn dieses Thema in diesem Kontext?
Also ich persönlich finde Security Awareness sehr, sehr wichtig, weil letzten Endes kann es wirklich ein einzelner Benutzer sein, der durch einen einzelnen Mausklick vielleicht darüber entscheidet, ob gar nichts passiert oder ob etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Also diese Situation kann vorkommen, etwa klicke ich jetzt auf den Link oder nicht oder stecke ich den USB-Stick da wirklich an oder doch lieber nicht. Solche kleinen Entscheidungen können einen riesengroßen Unterschied machen und deshalb finde ich es auch ganz, ganz wichtig, Awareness ja zu betreiben oder die Awareness zu heben, Benutzer auch kontinuierlich und nicht einmalig zu schulen und auf das Thema aufmerksam zu machen. Insgesamt muss ich aber auch dazu sagen, dass man durch Security Awareness eben nie 100% erreichen wird und es kann immer jemanden geben, der auch völlig unabsichtlich und unbedacht vielleicht irgendwas falsch macht und das darf dann nicht das Ende der Welt sein, sondern dann brauchen wir auch technische Maßnahmen, um diese Fehler wieder zu korrigieren.
Herr Schachinger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne würde ich mich mal wieder mit Ihnen in einem entsprechenden Rahmen unterhalten und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und danke auch fürs Zuhören.